HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Uwe Oberg, Pianist des Jazz und der improvisierten Musik aus Wiesbaden, hessischer Jazzpreisträger 2007 und seit vielen Jahren einer von zwei Machern des Festivals Just Music in der hessischen Landeshauptstadt. Gastgeber ist Klaus Gnichwitz. Uwe Oberg, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Als wir beide uns das erste Mal lange unterhalten haben, das ist schon ein bisschen her, das war wohl 2007, anlässlich der Verleihung des Hessischen Jazzpreises an Sie, da haben Sie mir eine bezeichnende Begebenheit erzählt. Als Ihre Eltern Ihnen vorschlugen, Sie sollten doch vielleicht Musik studieren, da waren Sie, glaube ich, so 17 oder 18. Klavier haben Sie gespielt, seit Sie 7 waren. Also als Ihre Eltern mit diesem Vorschlag kamen, Musik zu studieren, da haben Sie abgelehnt. Quasi empört, glaube ich, mit den Worten, ich will Musik nicht studieren, ich will mir doch meine Kreativität nicht versauen. Was steckte damals hinter diesen Worten, Uwe Oberg, hinter dieser Bemerkung, was für ein Geist?
Ach Gott, das ist schon so lange her. Das war auch eine Zeit, wo ich durchaus noch Rockmusik gemacht habe und oder Rockjazz gespielt habe. Ich weiß nicht, was mich dazu bewogen hat. Also ich habe mich sehr... wie soll ich sagen, immer sehr frei gefühlt. Und diese Art, frei zu sein, wollte ich mir weiter behalten. Und ich habe mir das durchaus unwissend, was auf mich zukommen würde in dem Studium, so ausgemalt, dass ich da in total enge Bahnen gedrängt würde.
In sowas Verschultes vielleicht oder so?
Ja, sowas, genau. Also klassische Musik hat mich ohnehin nicht wirklich interessiert, muss ich sagen. Also ich habe das auch durchaus abgelehnt. Also ich wollte immer freie Musik machen, was das auch immer hieß. Das wusste ich damals natürlich noch gar nicht. Ja. Und so bin ich dazu gekommen und habe gesagt, also Musiker werden war sowieso gar keine Perspektive unbedingt oder eigentlich noch keine Idee, wo es hingeht. Und habe ich gesagt, ich will das auch nicht studieren.
Haben Sie das jemals danach bereut? Ich glaube ja, ne?
Ach, es heißt bereut, ja. Ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht vieles einfacher gewesen, es wäre anders gewesen, also durchaus auch in einem sozialen Zusammenhang, weil ich glaube, man kommt ja über ein Studium auch in ganz andere, also man lernt andere Leute kennen, die was Ähnliches machen und arbeitet mit denen zusammen und setzt sich mit denen auseinander. Aber das habe ich im Grunde auch gehabt, dadurch, dass ich sehr viel mit ganz unterschiedlichen Musikern zusammengearbeitet habe, unter anderem in Wiesbaden, als ich nach Wiesbaden kam, in die Kooperative New Jazz.
Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Sie haben also nicht Musik studiert, Sie haben stattdessen eine Lehre gemacht. Zum Gärtner.
Ja, es war nach der Schule. Also ich habe die Schule abgebrochen und es war so ein bisschen so eine orientierungslose Zeit. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Ich habe in einem Altersheim ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und da hat mir eine ältere Lady so ein Buch über ökologisches Gärtnern in die Hand gedrückt und da habe ich gedacht, ja, wow, das ist es. Und grüne Bewegung war eh so eine Sache, Umweltschutz und so weiter. Und da habe ich gedacht, ich mache das mal, mache eine Ausbildung als Gärtner. Habe ich in Königstein gemacht, in einer kleinen Zierpflanzengärtnerei.
Und hat Ihnen auch Spaß gemacht, haben Sie mir gesagt.
Absolut, absolut. Also ich fand das schon eine tolle Arbeit, also wenn es auch hart ist durchaus. Aber diese Beschäftigung mit Pflanzen und mit Natur und so, wobei das natürlich in der Gärtnerei schon eingeschränkt ist. Aber ich fand das schon klasse, ja.
Aber den Beruf dann richtig ausgeübt oder Gärtner geworden in dem Sinne, als Berufsleben, das war es bei Ihnen nicht?
Nee, das war es nicht. Also ich bin dann Vater geworden und da war natürlich da eine Verpflichtung. Und andererseits hatte ich die Musik und das konnte ich einfach nicht zusammenbringen. Und ich habe gesagt, also ich werde Musiker.
Da war dann die Entscheidung da?
Eigentlich schon, ja. Auch wenn ich nicht davon leben konnte und wenn ich auch nicht wusste, wie das wirklich funktioniert, wie man das macht. Aber das war schon die Entscheidung. Und es ging einfach von den Händen nicht. Also wenn man Gartenarbeit macht, quellen einem die Hände auf, man kriegt Schwielen und das geht mit Klavierspielen nicht wirklich zusammen.
Musik war also Ihr Ding. Uwe Oberg, bevor wir über Ihre Lehrjahre aber in der Wiesbadener Szene sprechen, nochmal ein kleiner Blick zurück ins Elternhaus nach Offenbach am Main. Geboren 1962, mit 7, ich sagte schon, haben Sie Klavierunterricht bekommen. Das sucht man sich auch nicht selber aus. Ne? War das ein musikalisches Elternhaus?
Ja, also meine Mutter war Tänzerin früher im Ballett und da war schon, so eine künstlerische Atmosphäre da. Das Klavier, das kam, als ich 7 war. Ich kann mich erinnern, ich war da total heiß drauf. Also ich fand das ganz super und habe mich gleich, als es da war, auch dran gesetzt und habe da was ausprobiert. Also das war ganz freiwillig, soll ich sagen, das wollte ich schon machen, ja.
Das hört sich gut an. Bands hatten Sie, glaube ich, auch schon, so mit 14.
Ja.
Wie gesagt, so eher im Rockbereich.
Ja, wobei ich dann Gitarre gespielt habe, das war einfach cooler. Und mit einem Klavier in der Band, also ein E-Piano konnte ich mir nicht leisten. Gitarre spielen war angesagt. Ich habe Rockmusik gehört, Led Zeppelin, Yes, Genesis und...
Nicht unnormal für die damalige Zeit.
Absolut, ja, ja. Und da wollte ich Gitarre spielen. Und Gitarre und Bass habe ich gespielt, Bass dann vor allen Dingen.
Ich habe es eingangs der Sendung ja schon erwähnt, Uwe Oberg, Sie sind heute und das seit vielen, vielen Jahren in der freien, in der eher improvisierenden Szene zu Hause, was den Jazz angeht, aber Ihre musikalische Initialzündung, was den Jazz angeht, das war eher klassischer Jazz, das war Oscar Peterson, oder?
Ja, ich glaube schon. Also ich weiß, wir hatten zu Hause eine Platte von Benny Goodman, Live in Stockholm. Die fand ich sehr, sehr cool. Die habe ich rauf und runter gehört. Und dann habe ich, glaube ich, Oscar Peterson einmal im Fernsehen gesehen. Und da habe ich gedacht, das will ich mein Leben lang machen. Das hat mich so beeindruckt, diese Energie und der Sound von der Musik. Da wollte ich hin.
Das führt mich zu unserer ersten Musik hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Uwe Oberg hat sie mitgebracht. Nicht Oscar Peterson. Aber Charles Mingus, nicht so ganz weit entfernt. Zumindest die Zeit. Sagen Sie ein bisschen was zu dem Stück, was Sie mitgebracht haben.
Das Stück heißt Devil Blues und das ist das Charles Mingus Quintett aus den 70er Jahren mit George Adams, den ich sehr bewundere. Und das habe ich auch schon ganz früh gehört und ich habe gedacht, wie kann man nur so Saxophon spielen, wie dieser Typ spielt. Und auch die andere Band, das sind alles großartige Solisten und es hat eine Energie und ein Feuer, diese Musik, das hat mich sofort gefangen genommen.
Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Heutiger Gast, der Jazzpianist Uwe Oberg. Gastgeber ist Klaus Gnichwitz. Und das war Musik, die Uwe Oberg mitgebracht hat. Das Quintett des amerikanischen Bassisten Charles Mingus. Devil Blues hieß das Stück. An Saxophon und Gesang hörten Sie George Adams. Ihre Art, Uwe Oberg, Jazz zu spielen, ist anders. Wurde anders. Ich scheue mich manchmal, dieses kleine Wörtchen free davor zu setzen, weil das so ein rotes Tuch für ganz, ganz, ganz viele Menschen ist, die ich kenne. Trotzdem hat es was mit Free Jazz zu tun, gerade ihre Sozialisation. Und das hat viel mit ihrem Umzug nach Wiesbaden zu tun. Warum Wiesbaden und was fanden Sie da für eine Szene vor?
Also Wiesbaden deswegen, weil ich dort meinen Zivildienst gemacht habe. Ich habe dort eine Stelle bekommen. Und ich hatte eine Freundin, die hat eine Winzerausbildung gemacht und ist in den Rheingau gezogen oder beziehungsweise hat dort ihre Ausbildung gemacht und ist aber nach Wiesbaden gezogen. Hätte Frankfurt sein können, hätte es auch vielleicht sein sollen, aber war eben nicht. Aber ich habe in Wiesbaden also eine tolle Szene vorgefunden. Es gab das Artist, also es gab einen richtigen Jazzclub, der von Musikern geführt wurde. Also ich bin da ganz schnell reingekommen als Musiker, bin auch ganz schnell angenommen worden, was ich großartig fand und hatte dort so eine Heimstatt, wo ich abends Musik hören konnte, tolle Bands hören konnte und tagsüber war das unser Proberaum. Und Proberaum hieß eben auch, also dass verschiedenste Musiker zusammengekommen sind und man alles Mögliche ausprobiert hat. Von Jazzrock, was damals noch eine große Sache war, über ganz freie Improvisation, dann wurde auch neue Musik gespielt. Ich weiß noch, wir haben einmal Terry Riley in C gespielt, dann gab es afrikanische Musik und eben auch Jazz. Wobei da gab es so eine ideologische Grenze, Jazz ab Bebop durfte da gespielt werden. Und das habe ich natürlich auch mit angenommen. Also. Und die Leute, die dann, ich sag mal, ja, das Sagen hatten oder das Programm gemacht haben, die waren schon ziemlich auf der freien Schiene drauf. Und das hat mich auch gleich interessiert.
Aber das war sie bis dahin nicht. Sie haben mir mal erzählt, Sie haben vorher einfach gehört und geguckt im Real Book, in diesem Standardwerk für Jazznoten, wie lösen sich diese Akkorde eigentlich auf? Wir haben es ja nicht studiert, Jazz. Also sie kam eher vom, sag ich, klassischen Jazz und dann auf einmal diese frei improvisierende Szene. Erschreckend oder faszinierend?
Beides. Beides auf jeden Fall. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in Wiesbaden war bei einem Workshop von der Kooperative New Jazz, da bin ich mit meinem Bass hingekommen und ich wusste nicht, was da gemacht wird. Naja, und dann hieß es, so wie Coltrane kann man ja nicht mehr spielen. Und ich habe gedacht, okay, Coltrane. Ich habe die Blue Train gekannt, das war noch eine Hardbop-Platte. Und die haben die gar nicht mehr gemeint, sondern die haben eher schon diese freie Musik von Coltrane gemeint. Und so könnte man nicht mehr spielen. Habe ich mal so angenommen und habe dann, das weiß ich noch, es wurde Lonely Woman von Ornette Coleman gespielt. Das habe ich am Bass gespielt. Unglaublich. Also fand ich ganz stark. Eine ganz große Sache. Aber was ich gleich gemerkt habe, gab dann nur ein kleines Publikum dafür. Das war recht überschaubar, als wir dann die Sachen aufgeführt haben, ja. Aber trotzdem war das ein absolutes Kraftzentrum für mich, dieses Artist, der Club. Der leider nur, ich weiß es nicht mal genau, aber so 3-4 Jahre bestanden hat.
Schade eigentlich.
Absolut.
Aber da konnten Sie zu der Zeit doch definitiv noch nicht von leben, oder?
Nee, ich habe nebenbei noch in einem Café gearbeitet, habe angefangen zu unterrichten und es kamen dann auch Jobs. Also ich habe meine erste Band gegründet, dort im Artist auch. Also meine erste Band im Artist mit Artist-Leuten und es gab dann Auftritte, also... Das war natürlich auch so, dass man was versucht hat, was völlig Neues zu machen. In meinen Augen neu, was es vielleicht gar nicht war und hat sich auch durchaus ideologisch ein bisschen abgegrenzt gegenüber anderen Sachen.
Sie haben gerade gesagt, sind noch mit Bass hingegangen. Irgendwann war es aber dann doch das Klavier.
Ja, es war das Klavier auf jeden Fall.
Und Sie sagten, diese Lehrjahre, so haben Sie es mal genannt, im Artist in Wiesbaden, sahen so aus, tagsüber Proben, klar, Sessions machen und abends Konzerte, die Sie auch selber veranstaltet haben ja quasi als Kooperative, besuchen, mitmachen, mit den Musikern auch in Kontakt kommen, mit berühmten Musikern. Wer hat Sie da besonders beeindruckt?
Ach, ich erinnere mich noch, als Ray Anderson bei uns war mit seinem Quartett und wie wir nachher in der Küche gesessen haben. Und der hat sich wahnsinnig gefreut, dass wir eine Flasche Whisky mitgebracht hatten, weil das in seinem Vertrag stand und der hat es gar nicht gedacht, dass es auch wirklich stattfindet, ja. Und wir haben in der Küche im Artist gesessen und haben Roland Kirk gehört und er hat mitgesungen und wir haben die Musik genossen und die Atmosphäre und haben abgehangen. Das fand ich sehr cool. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war Keith Tippett. Der hat bei uns auf unserem alten kleinen Klavier, das wir eben nur hatten, wir sind ein eingetragener Verein und hatten auch keine großen Mittel, aber der hat da gespielt, das hat mich sehr beeindruckt.
Wer hat Sie überhaupt beeindruckt? Also nicht nur Leute, die Sie kennengelernt haben, man hört ja auch viel Musik auf Platte damals oder auf CD. Mhm. Welche Namen fallen Ihnen spontan ein, die auch einen Einfluss auf Sie und auf Ihr musikalisches Werden gehabt haben?
Also ich bin natürlich ein Kind der Medienkultur, also ich bin mit Schallplatten aufgewachsen damals und wichtige Einflüsse am Anfang war, ja, wie gesagt, Oscar Peterson, dann haben wir Charles Mingus eben gehört, da spielt Don Pullen mit, den fand ich ganz, ganz großartig. Paul Bley, eine ganz andere Richtung, hat mich sehr beeindruckt mit seinem luftigen, freien Spiel. Dann geht's aber auch durchaus in die Richtung McCourt Tyner, war ein ganz großer Name, wobei ich immer versucht habe zu vermeiden, so wie er zu klingen, weil das war so eine große Nummer, McCourt Tyner. Also es war so raushörbar, der war unverwechselbar und das habe ich wirklich alles versucht, das zu vermeiden, obwohl ich ihn sehr nach wie vor sehr bewundere.
Thelonious Monk?
Monk kam erst später. Ich habe seine Stücke schon gekannt und ich weiß noch, ich habe Round Midnight auch schon gespielt, obwohl es wahnsinnig schwierig war. Aber ich habe das in anderen Versionen gekannt und dann habe ich ihn zum ersten Mal das Spielen hören und fand ich ganz schrecklich. Muss ich echt offen zugeben. Aber Monk ist so eine Nummer, an der ich mich immer so verhaken kann. Also das ist so viel, da kann ich so viel von mir rein tun in diese Musik beim Hören und kann, also auf allen Ebenen eigentlich, also auf einer emotionalen, also wie auch auf einer intellektuellen. Und das fasziniert mich nach wie vor.
Ja. Bis heute?
Bis heute, ja.
Und ebenfalls John Cage.
Da
sind wir eher ein bisschen bei der neuen Musik, die aber, glaube ich, im Artist auch eine Facette des musikalischen Schaffens war?
Ich bin über die Improvisation dahin gekommen, über das Ausprobieren, wie klingt das, wenn ich das und das spiele? Und zwar nicht nur alleine, sondern auch gleich mit anderen Leuten, also im sozialen Kontext. Und man hat dann natürlich probiert, das Klavier anders klingen zu lassen. Und ich habe irgendwelche Sachen reingelegt ins Klavier, Tischtennisbälle, Bücher oder was weiß ich, alles Mögliche, und habe an den Seiten gezupft. Und da war der Weg nicht weit zu John Cage.
Präpariertes Klavier ist da das Zauberwort.
Präpariertes Klavier. Also ich wollte dann irgendwann auch von dem Tastensound weg, von diesen festen Tonhöhen, die das Klavier vorgibt, und wollte da was verändern. Und da war John Cage ein absoluter Wegbereiter.
Und den hören wir jetzt auch, eine Komposition von ihm für präpariertes Klavier, die Sonate Nummer 2. Die Sonate Nummer 2 für präpariertes Klavier von John Cage. Im Doppelkopf in HR2 Kultur heute zu Gast der Pianist Uwe Oberg, der diese Musik mitgebracht hat. Mein Name ist Klaus Gnichwitz. Uwe Oberg, wir haben schon drüber gesprochen, Sie haben viel geprobt, viel gespielt in Wiesbaden, Konzerte veranstaltet, Kontakte geknüpft, Unterricht gegeben, Sie sind da immer mehr reingewachsen. Und Sie sagten, eine ganze Zeit lang hat das nicht gereicht finanziell. Gab es einen Moment, wo einfach klar war, das ist mein Beruf, davon will, kann und werde ich leben und das reicht jetzt?
Nicht so wirklich, ja. Ich meine, ich hatte diese Gärtnerlehre gemacht und habe dann auch mit einem Freund zusammen in Wiesbaden ein Gewächshaus gehabt. Das war eigentlich eher so just for fun, und das war so, wir hatten Gemüse angebaut und das wurde so viel und da kamen noch andere Leute dazu. Also es war eine sehr kollektive Zeit und es war eine sehr anarchische Zeit auch, wo es wichtig war, so zusammenzuarbeiten mit anderen. Naja, wir hatten genug Gemüse, um das zu verkaufen, ja. Und das war die Zeit, als ich auch Vater wurde und wo ich gemerkt habe, ich kann eigentlich nur einen Weg gehen. Also ich kann dieses Hobby oder dieses semiprofessionelle Gärtnern, das kann ich nicht weiter betreiben und gleichzeitig Musik machen und natürlich noch ein Kind und eine Familie haben. Und da habe ich gesagt, ich will den musikalischen Weg gehen. Ich sag mal, ich habe jetzt nicht so die kommerzielle Musik gemacht und mache sie nach wie vor nicht. Und ich musste mich selbst um Gigs kümmern letzten Endes, ja. Und habe, wie gesagt, angefangen zu unterrichten. Und dann kam noch dazu, dass ich als Stummfilmpianist angefangen habe. Also da bin ich reingerutscht durch Zufall, sag ich mal. Und das mache ich auch bis heute, was ein wichtiges Standbein ist für mich.
Wiesbaden ist seit langem Ihr musikalisches und auch Lebenszentrum. Sie sind dann aber Mitte der 90er, glaube ich, für 2 oder 3 Jahre doch nach Köln gegangen. Auch eine Stadt mit einer sehr reichen Jazzszene, einer Jazzhochschule, der Jazzhaus-Initiative. Viele Musiker gingen damals nach Köln. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt? Was war der Grund, dahin zu gehen?
Ich wollte was verändern. Ich wollte einfach einen neuen Anfang machen. Das war 96. Und ich habe viele Leute gekannt in Köln, also durch meine Arbeit im Artist in der Kooperative New Jazz gab es halt unheimlich viele Kontakte zu Musikern und Musikerinnen. Und ich hatte einen guten Freund in Köln, und Karl Ludwig Hübsch, der Tubist, und zu dem bin ich dann gezogen und habe ziemlich blauäugig gesagt, ich gehe da hin und guck mal, was ich machen kann. Und es hat nicht richtig funktioniert. Ich bin ein zweites Mal Vater geworden, und das aber auch in Wiesbaden. Und das in der Zeit, als ich nach Köln gegangen bin. Also es war ziemlich turbulent. Das ist ja oft so, wenn man innerlich eigentlich einen Raum wechseln möchte, woanders was verändern möchte in seinem Leben, woanders hinzieht, dass dann ganz unvorhergesehene Sachen passieren. Und das war der Fall. Also ich bin in Wiesbaden nochmal Vater geworden und bin gleichzeitig nach Köln gezogen. Und das ging natürlich überhaupt nicht. Also bin ich wieder zurückgekommen, 99.
Als Scheitern haben Sie das aber nicht erlebt, ne?
Nein, weil ich habe einen ganz guten Schritt gemacht und konnte neu anfangen in Wiesbaden. Und das war eigentlich das Entscheidende, was ich da mitgebracht habe aus Köln.
2007 haben Sie Uwe Oberg den hessischen Jazzpreis bekommen. Eine renommierte Auszeichnung, 10.000 Euro ist die Dotierung. In der langen Reihe der Gewinner stehen unter anderem die Saxophonisten Emil Mangelsdorf und Heinz Sauer. Das HR Jazz Ensemble ist dabei, der Pianist Bob Degen, um nur einige zu nennen. Was bedeutet in Hessen oder auch darüber hinaus dieser Preis und was hat er bei Ihnen bewirkt? Hat er etwas bewirkt?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich war natürlich unheimlich stolz. Also ich fand das eine ganz große Nummer, den Preis zu bekommen. Es war toll, das Geld zu bekommen, muss ich offen sagen. Also ich habe das gebraucht, das war nicht obendrauf. Also es hat, wie soll ich sagen, mein Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl schon gestärkt. Also das war es am ehesten. Also den Weg auch weiterzugehen und zu merken, das ist der richtige Weg, den ich gehe.
Also eine Bestätigung einfach.
Es war eine Bestätigung. Ja.
Sie haben diese Auszeichnung, den Hessischen Jazzpreis, nicht nur für Ihre, sag ich mal, unangepasste Musik, für beeindruckende pianistische Fähigkeiten oder für die beständige Suche nach neuen Klängen, also für Ihre Art zu improvisieren bekommen, sondern auch für das Engagement als Aktivpost in der hessischen Jazzszene, also zum Beispiel in der Kooperative New Jazz, als Netzwerker von Wiesbaden aus. Denn Sie waren, das haben Sie schon gesagt, nie nur spielender Musiker, sondern eben auch Basisarbeiter und sind heute einer von zwei Programmgestaltern eines recht renommierten Festivals, Just Music in Wiesbaden. Uwe Oberg, der Veranstalter, ist das ein wichtiges Standbein geworden?
Ist es geworden, ja. Wobei, das ist eigentlich aus der, nicht aus der Not, aber aus der Notwendigkeit geboren, sich selbst um Gigs zu kümmern. Also sein eigener Manager zu sein, weil ich habe bis heute kein Management, das mich vertritt. Da wir diesen Club hatten, aus dem wir dann leider rausgeflogen sind, haben wir trotzdem weiter versucht, Konzerte zu machen. Und Just Music, dieses Festival, das hat als Konzertreihe begonnen. Und das war ganz, ganz wichtig für mich, also um ja weiterhin Kontakte zu pflegen. Und ich wollte natürlich auch in der Stadt was bewegen. Also ich wollte der Stadt, wie soll ich sagen, die Musik, die mir wichtig ist, präsentieren. Und das habe ich in der Konzertreihe gemacht, habe dann Raimund Knösche kennengelernt und dann ist aus Just Music eben ein Festival geworden. Und nächstes Jahr wird es schon die 9. Ausgabe sein.
Raimund Knösche und Uwe Oberg, mein heutiger Doppelkopfgast, veranstalten oder kuratieren Just Music. Das unterscheidet sich ja in manchen von anderen Jazz-Festivals, hat ja auch neuerdings im Untertitel Beyond Jazz, also neben Jazz oder über Jazz hinaus. Also auch da wieder nicht der Mainstream, oder?
Nee, der Mainstream war es noch nie. Ja, wobei der Mainstream, ach, das ist ja nur so ein Begriff, das ist ja nur so ein Wort. Also es muss gute Musik sein und es sollte Musik sein auf unserem Festival, die was will, die Ecken und Kanten hat und an der man sich auch durchaus verhaken kann. Also wir wollen da nicht nur Musik zur guten Unterhaltung machen, coolen Jazz, der sehr virtuos gespielt wird. Also mir geht's eigentlich inhaltlich um was anderes. Also mir geht's durchaus um eine Bewegung der Seele, könnte ich mal so sagen. Ach, vielleicht geht das zu weit.
Nee,
das ist natürlich jedem überlassen, also wie er die Musik hören will und kann. Das ist ja relativ, was man als schräg oder als Zumutung empfindet. Ja.
Hat ja auch was mit Hörgewohnheiten und auch Offenheit des Zuhörers zu tun.
Genau. Das ist natürlich eine Grundbedingung, also dass die Leute, die da kommen, auch offene Ohren haben. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft mit so einer Mischung aus, ja, ich will nicht in die Stilistika gehen, weil die gibt's für mich letzten Endes nicht. Ist das Jazz? Ist das improvisierte Musik? Ist das neue Musik? Das hat sich so aufgebrochen. Und das ist genau an der Kante, an der wir unsere Bands auswählen. An dieser Bruchkante zwischen den Stilen, die es ohnehin nicht mehr gibt.
Mhm. Führt mich so ein bisschen zur Bestandsaufnahme der Situation des Jazz abseits des Mainstream oder der improvisierten Musik oder der Musik abseits des Jazz-Mainstreams. Sie haben im Gespräch schon mal gesagt, Sie hätten damals in Wiesbaden gemerkt, das ist eine tolle Szene, Kraftzentrum für Sie und viele andere, aber wenn Sie das aufführen, kommen da nicht viele. Ist das nach wie vor so oder hat sich das geändert? Haben Sie mit Ihrer Arbeit was bewirkt, zumindest in Wiesbaden?
Das denke ich schon, dass wir irgendwas bewirkt haben. Also es gibt Musiker, die nachgekommen sind und die, sagen wir auch, in die Richtung spielen, die wir da vorgegeben haben oder die was daraus machen. Die Szene in Deutschland, ich finde es schwierig nach wie vor, also es ist sehr unterschiedlich, man spielt manchmal vor wenigen Leuten, manchmal vor sehr vielen. Und das ist vor allen Dingen das Problem, dass ein jüngeres Publikum nicht nachkommt. Also das haben wir bei unserem Festival genauso. Der Altersdurchschnitt auf der Bühne ist viel geringer als im Publikum. Ja,
also. Woran liegt das? Also viele Musiker, jüngere Musiker, widmen sich dieser Art von Musik, erreichen aber ihre Altersgenossen nicht?
Ja, das scheint mir schon
so der Fall. Warum ist das so?
Ich weiß das nicht. Also ich denke, das ist von so vielen Faktoren abhängig. Also wo veranstaltet man? Ist das ein cooler, angesagter Ort? Wahrscheinlich ist cool gar nicht das richtige Wort, oder? Hip. Weiß nicht, hip, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ich kann das wirklich nicht sagen. Weil die Bands heutzutage präsentieren sich durchaus auch jung, was ich auch gut finde, ja. Aber irgendwie ist da der Zugang nicht so einfach da. Mhm. Deswegen versuchen wir zum Beispiel bei Just Music auch einen Workshop. Also wir haben einen Workshop installiert, wo wir genau die Leute, die, ich sag mal, so semi-professionell arbeiten, musikalisch dort reinnehmen und die an die Musik ranführen. Der Workshop wird immer von einem Musiker, einer Musikerin vom Festival organisiert. Und das finde ich nach wie vor eine ganz wichtige Sache, auch in der freieren Musik, also Leute ranzuführen, also auf allen möglichen Wegen. Und das eben auch, ja, ich sag's, jenseits von den Akademien zu tun.
Das Festival findet statt im Kulturforum in Wiesbaden, Just Music, und das ist eigentlich in den letzten Jahren, so wie ich mich erinnere, fast ausverkauft immer gewesen. Das ist nicht riesengroß, aber da kommen jetzt doch verlässlich die Leute, die man, glaube ich, für so ein Festival braucht, und das zeigt auch, dass diese Basisarbeit gefruchtet hat und dass es auch vor allen Dingen über die Stadt, vielleicht sogar über Landesgrenzen hinaus, Wirkung hat. Jetzt wollen wir den Musiker Uwe Oberg vorstellen, den Pianisten Uwe Oberg. Was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe ein Stück mitgebracht aus meiner letzten CD, die ich mit dem Berliner Saxophonisten Frank-Paul Schubert gemacht habe. Das ist eine ganz frei improvisierte Musik, die wir an einem Rutsch im Grunde aufgenommen haben. Und das Stück, das ich mitgebracht habe, ausgewählt habe, das heißt Chant.
Uwe Oberg zusammen mit dem Saxophonisten Frank-Paul Schubert, HR2 Kultur, im Doppelkopf heute zu Gast der Pianist Uwe Oberg. Uwe Oberg, die aktuelle Situation 2014 eines frei improvisierenden, mehr oder weniger frei improvisierenden Musikers in Wiesbaden ist wie? Als ich vor ein, zwei Tagen bei Ihnen angerufen habe, wegen noch einer Absprache für das heutige Gespräch, habe ich Sie mitten in einer Probe gestört. Also ganz aktuell irgendwas Neues, was entsteht?
Ja, es ist ein recht neues Projekt mit der Mainzer Sängerin Silvia Sauer. Und das Ganze heißt Off Songs, also Off mit 2 F. Und wir wildern so in den Gärten der Songs. Also wir spielen Sachen von Kurt Weill, Björk, Tom Waits, wir haben was von Henry Purcell drin, wir spielen auch was von Thelonious Monk und auch ein paar eigene Kompositionen. Das ist ein sehr spannendes, neues Projekt für mich. Und ich hatte schon immer ein Faible für Gesang und für Sängerinnen. Also Billie Holiday war für mich eine ganz große Sache, oder ist es noch, ja.
Aber Improvisation spielt doch sicherlich auch in dieser Formation eine Rolle, wenn nicht gar eine bedeutende.
Absolut, absolut. Wobei der Fokus ist darauf, diese Songs zu spielen oder, na, ich will mal sagen, diese Songs ein bisschen auseinanderzunehmen auch. Also ich bearbeite die Sachen gerne und versuche, die Sachen ein bisschen herumzurücken, also in den Songs auch zu wildern. Und wir haben so eine tolle Chemie miteinander, Silvia und ich, und dass wir eigentlich in dem Song in alle möglichen Richtungen gehen können. Also es geht nicht darum, diese Songs 1:1 zu spielen, überhaupt nicht. Deswegen heißt das Programm auch Off-Songs.
Alltag bei Uwe Oberg, heißt das auch üben am Klavier?
Aber ja, natürlich. Ich übe gerne. Also mir macht es einfach Spaß, Klavier zu spielen.
Ja, Emil Mangelsdorf hat mal gesagt, auch wenn man übt, macht man Musik.
Ja. Ich meine, es gibt so Übeszenarios, also wo ich alleine mich ans Klavier setze und irgendwo anfange, also auch frei zu improvisieren und komme zu irgendeiner Sache, die mich beschäftigt, die vielleicht nicht so gut funktioniert. Dann denke ich, das übe ich nochmal so, oder ich komme zu irgendeinem Sound oder einer Kombination, die mir besonders gut gefällt, und versuche da ein Stück draus zu basteln. Dann gehe ich wieder in Standards, also ich spiele nach wie vor unheimlich gern Standards aus dem Reelbook oder sonst woher. Das gehört für mich zu meinem Kanon, Musik zu machen.
Üben, proben, dann natürlich, wenn Gigs anliegen, also Auftritte anliegen, oder probt man, gibt es auch feste Bands, die, sagen wir, wirklich regelmäßig zusammenkommen, um ein Programm zu erarbeiten?
Weniger. Also meine Bands, die ich habe, also ich spiele eben viel mit Berliner Musikern, und da probt man, ich sag mal, sehr knapp vor den Gigs, ja. Und also jetzt auch ich habe ein neues Programm mit Silke Eberhardt aus Berlin, und da werden wir im Oktober ein paar Konzerte machen und uns wiederum mit Musik von ein paar Komponistinnen auch auseinandersetzen. Carla Bley und Annette Peacock und auch eigene Sachen. Die Musik, die so in den 60er Jahren den Free Jazz aufgebrochen hat oder zum Free Jazz hin aufgebrochen ist, da steigen wir ein und versuchen, die Musik nach heute zu bringen.
Lacey Pool ist auch so eine aktuelle Band. Besonders aktuell ist, dass sich die Besetzung ein klein bisschen geändert hat. Der Name sagt es schon, da beschäftigen sie sich mit der Musik von Steve Lacey, dem Saxophonisten. Sehr überschaubares Oeuvre. Was hat sie daran gereizt? Und wer ist der neue Mann im Trio?
Ja, Steve Lacey hat mich als Musiker gereizt, wie mich viele Saxophonisten fasziniert haben, weil er so eine unverwechselbare Stimme hat. Und er hat nur Sopransaxophon gespielt, schon sehr außergewöhnlich. Und seine Stücke haben sowas Monkiges, Verschrobenes und dann wieder unheimlich Nettes, Zugängliches. Die sind so aus kleinen Mustern, aus kleinen Motiven, Patterns zusammengesetzt. Und das wollte ich in eine Band vor allen Dingen erst nur aufs Klavier übertragen. Also überhaupt keine pianistische Musik. Also, und das hat mich sehr gereizt, so mir ein bisschen die Zähne daran auszubeißen, ja. Ja, die Band ist jetzt neu besetzt. Christoph Teves ist ausgestiegen und Rudi Mahal spielt jetzt mit, was ich sehr großartig finde.
Der Bassklarinettist aus Berlin, glaube ich auch, ne?
Genau.
Ist die Berliner Szene, hört man immer wieder, im Moment die Szene in Deutschland?
Ja, finde ich schon. Ich finde es großartig, dort so viele gute Musiker zu haben, aber ich finde es auch schade, dass so viele aus anderen Städten, vor allen Dingen aus Frankfurt, weggehen. Das hängt vielleicht mit den Auftrittsmöglichkeiten zusammen, sicherlich, die es hier in Frankfurt nicht so dicke gibt. Ja. Und ich sag mal, die Musiker, die in meine Richtung gehen, also die meine Musik spielen, die finde ich eher in Berlin als in Frankfurt.
Naja, und wenn man sie dort findet, dann wollen auch andere sie dort finden und gehen dahin.
Genau, das ist ein Sog, das ist ein absoluter Sog. Ja.
Und das entzieht anderen Regionen, glaube ich, einfach kreatives Potenzial. Sie sind auch noch Stummfilmpianist, haben Sie vorhin schon gesagt. Ich habe Sie da auch mal gesehen. Also da improvisieren Sie zu Buster Keaton-Filmen, Charlie Chaplin, Dick und Doof, Stan und Ollie. Sie sind der Pianist, aber nicht in dem Sinne, wie man das so kennt von früher, so Honky-Tonk-Piano oder auch mal, sondern Sie benutzen das Klavier auch ganz anders.
Ja, ich versuche da in die Stummfilme, also die Stummfilme schon mit meiner Musik zu bespielen. Also ich improvisiere da und spiele auch Kompositionen von mir dort rein. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da war ich da sehr, vor, ach Gott, 20 Jahren war das, sehr widerständlich und habe gesagt, ach, was will ich denn mit so einem Stummfilm, was wollen die da, dass ich dazu spiele? Und habe irgendwie versucht, gegen den Film zu spielen und das auch den Film so ein bisschen kaputt zu spielen. Das ging natürlich auf die Dauer überhaupt nicht. Und ich habe mich schnell auch sehr damit angefreundet, mit dieser Ästhetik der Filme. Also ich meine, das waren die Leute, die die Filme erfunden haben, also die Anfänge gelegt haben. Und wenn man da sehr genau hinschaut, findet man da viel Musik auch da drin. Und da versuche ich reinzugehen, also in Details und mit meiner Musik, also die sozusagen den Filmen zu begegnen. Also ich möchte die Filme natürlich unterstützen. Wobei ich sagen muss, die besten Stummfilme, die brauchen fast gar keine Musik. Also da fällt es mir sehr leicht, wenig dazu zu spielen.
Sie spielen nicht nur, sag ich, klassisch auf den Tasten, haben Sie schon gesagt, sondern geht es gerade auch bei den Stummfilmen auch mit dem präparierten Klavier. Also irgendwelche Gegenstände werden auf die Seiten gelegt, dazwischen geklemmt, das schnarrt, das rappelt. Da kann man den Film natürlich auch, sagen wir mal, mit Geräuschhaftem versehen. Führt mich zur Frage, Sie sind bis heute Pianist geblieben. Und zwar, ich meine jetzt Pianist im Sinne von akustisches Piano. Hm. Viele, viele andere Musiker haben zumindest als Zweitinstrument oder Zusatzinstrument irgendwas Digitales, was Elektronisches, Sounderweiterndes. Warum haben Sie das nie gemacht?
Mich hat das nie so interessiert. Also ich mag diese Lebendigkeit eines Klangkörpers, ja. Und die digitale Klangerzeugung für mich als Spieler, als Musiker, als Mensch ist da ja zu kühl einfach. Ich habe zu Hause auch ein E-Piano zum Üben, aber ich setze mich nicht wirklich gerne dran, muss ich sagen. Das ganze Ding, das schwingt nicht. Es ist kein Instrument an sich, sondern es tut so, als wäre es ein Klavier. Es ist alles künstlich erzeugt und das gefällt mir als Musiker nicht. Wobei ich durchaus sagen muss, also ich habe ein Faible für elektronische Musik und ich kann das sehr gut hören und kann das absolut verstehen, dass Leute das gerne machen. Ich finde, ich habe auch mal eine Theatermusik gemacht, die habe ich nur am Rechner gemacht. Wobei ich da auch kein Spieler war, sondern also eine Musik als Auftragsarbeit abgeliefert habe. Und das fand ich unglaublich spannend, also sich auf dieses Feld reinzugehen, mit Samples zu arbeiten und so weiter.
Dann sind wir gespannt, Uwe Oberg, auf Ihre weiteren Aktivitäten. In und von Wiesbaden aus. Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Jazzpianisten und Improvisator Uwe Oberg. Und die letzte Musik, die Sie uns mitgebracht haben, die müssen Sie uns noch kurz erläutern.
Das ist ein Stück von Paul Bley, beziehungsweise von seiner damaligen Frau Carla Bley. Und das habe ich gehört, als ich ins Artist kam in den 80ern in Wiesbaden. Das ist eine der schönsten Jazzballaden überhaupt. Das Stück heißt Ida Lupino. Und ich habe das damals mit meinem neuen Trio auch gespielt und deswegen habe ich das jetzt ausgesucht.
Uwe Oberg, vielen Dank für den Besuch. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Klaus Gnichwitz. Machen Sie es gut.